Jedes Jahr sterben in der Schweiz 46.000 Menschen an Krebs. 7.800 Männer fallen dem Prostatakrebs zum Opfer, 6.600 Frauen dem Brustkrebs. Es folgen Lungenkrebs, Dickdarmkrebs, Hautkrebs. Solche Zahlen erschrecken. Und der Moment einer Diagnose verändert im Leben eines Menschen alles. Dabei ist Krebs heute nicht mehr ein unbedingtes Todesurteil, denn die Medizin versteht Krebs heute molekular, als etwas Individuelles, das bei jedem Menschen anders ist. Wo die Krebsmedizin heute steht und wohin sie sich entwickelt, darum geht es in dieser heutigen Folge. Willkommen bei Daten, Diagnosen, Durchbrüche, der Podcast der Universitären Medizin Zürich, UMZH. Mein Name ist Beat Glocker und Gastgeberin ist wie immer die Direktorin der UMZH, Frau Professor Beatrice Beck-Schimmer. Frau Beck-Schimmer, Krebs betrifft so viele Menschen. Kaum jemand bleibt im Leben davon unberührt, sei es als Selbstbetroffene oder als Angehörige. Krebs ist auch eines der zentralen Themen der UMZH, der Universitären Medizin Zürich, die Sie ja vertreten. Worin besteht das Engagement der UMZH?
Wir haben einen klaren Fokus gesetzt auf Präzisionsmedizin, insbesondere Präzisionsonkologie. Und hier versuchen wir erstens Infrastruktur zu schaffen, die es dann ermöglicht, eben entsprechend Spitzenforschung und Spitzenmedizin zu betreiben. Und zweitens, die UMZH möchte gerne Top-Talente rekrutieren, die dann eben diese Forschung bzw. die Klinik betreiben. Und das machen wir, indem wir jährlich 4 bis 5 Millionen investieren in das Dach der Präzisionsonkologie oder in das Dach der Onkologie allgemein, in das Comprehensive Cancer Center Zürich.
Ähnliche Aktivitäten laufen auch andernorts in der Schweiz, in anderen großen Spitälern. Worin besteht das Alleinstellungsmerkmal des Platzes Zürich aus Ihrer Warte?
Ich glaube, ein Alleinstellungsmerkmal ist, dass wir in einer Vorreiterrolle sind. Wir sind, glaube ich, sehr schnell und haben sehr umfangreich die Präzisionsonkologie etabliert. Das Zweite ist, das werden wir wahrscheinlich nachher hören, dass wir gewisse Plattformen haben, die uns ermöglichen, eben mit Hilfe von künstlicher Intelligenz neue Therapiewege zu beschreiben, präzisere Therapiewege. Aber ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir das nicht alleine machen. Also das soll auch andere Standorte geben. Und jeder Standort hat vielleicht ein gewisses Merkmal, auf was speziell fokussiert wird.
Wie genau dieses Comprehensive Cancer Center funktioniert, das erklärt uns jetzt dessen Leiter, Professor Markus Manz. Professor Markus Manz, Sie sind wie gesagt Leiter des Comprehensive Cancer Center Zürich. Das ist eine Funktion, aber Sie haben auch aus Ihrer Biografie her einen ganz persönlichen Zugang zum Thema Krebserkrankungen.
Ja, ich denke, dass ein wichtiger persönlicher Zugang ist, der auch wiederum was mit einem Comprehensive Cancer Center zu tun hat, ist die Tatsache, dass mein Großvater an Krebs verstorben ist. Das war ein Prostatakrebs, hat sich klinisch wie so häufig bemerkbar gemacht und ist dann zu einem Urologen gegangen, sehr renommierter Urologe, und von dem ist er dann auch hervorragend operiert worden, ist aber kurze Zeit später verstorben. Und aus heutiger Sicht würde man sagen, dass eine umfassendere Begutachtung des Patienten sicherlich dazu geführt hätte, dass die Therapie damals etwas anders geplant worden wäre. Es war nämlich so, dass die Erkrankung schon weit vorangeschritten war und metastasiert war. Dem hat man aber keine Beachtung geschenkt, sondern hat sich fokal um das urologische Problem sehr gut bemüht, aber hat die anderen Dinge nicht beachtet. Und das ist etwas, was wir heute eigentlich vermeiden. In einem Comprehensive Cancer Center oder überhaupt in Cancer Centers ist es so, dass jeder Patient mit einer Neudiagnose von den verschiedenen Fachdisziplinen, also in dem Fall wäre das Urologie als schneidende Disziplin, Strahlentherapie als Disziplin, die eben mit Bestrahlung Erfolge erzielen kann, und medizinische Onkologie gesehen worden wäre und gemeinsam besprochen worden wäre und man dann wahrscheinlich, retrospektiv immer schwierig zu beurteilen, aber wahrscheinlich doch eine andere Therapie gewählt hätte, die mit weniger Intervention verbunden gewesen wäre und die wahrscheinlich die Lebensqualität meines Großvaters in dem letzten Abschnitt deutlich besser gemacht hätte.
Wenn wir das einordnen, vor wie vielen Jahren war diese noch grundlegend andere Art der Krebstherapie? Vor wie vielen Jahren war das?
Das war Mitte der 80er Jahre des letzten Jahrhunderts.
also 40 Jahre circa. Wir schauen jetzt uns genauer an, was sich in diesen 40 Jahren eben bezüglich der Krebstherapie geändert hat. Sie haben es angedeutet, man betrachtet Krebserkrankungen heute nicht mehr nur ganz spezifisch vom Krebs her, sondern eben von verschiedenen Faktoren, verschiedene Kliniken, verschiedene Disziplinen. Sie haben es angedeutet. Sie sind ja auch Direktor der Klinik für Onkologie und Hämatologie am Universitätsspital Zürich. Und als Klinikdirektor sehen Sie immer noch täglich Patienten, ist das korrekt?
Ja, das ist richtig und das ist mir auch wichtig. Ich versuche jeden Tag zur Visite zu gehen und einige Patienten zu sehen. Und ich mache zweimal in der Woche auch eine Sprechstunde, in welcher ich Patienten auch persönlich betreue.
Also Sie sind direkt in den Therapieprozess einbezogen. Was für Menschen, Patientinnen, Patienten sehen Sie denn in Ihrem Alltag?
Ja, die Medizin ist auch innerhalb der medizinischen Onkologie und Hämatologie natürlich sehr spezialisiert geworden. Es gibt, das wurde jetzt Anfang auch gesagt, viele unterschiedliche Krebserkrankungen und jeder hat auch sozusagen eine Spezialität, wo er eben als führender Experte dann tätig ist. Und bei mir betrifft das die sogenannte Hämato-Onkologie, also Erkrankungen des Blutes und der Lymphknoten, Leukämien und Lymphome. Und mein persönlicher Schwerpunkt, auch Forschungsschwerpunkt, liegt bei den Leukämien. Und im Alltag bedeutet das, dass ich eigentlich im Spital, auf den Stationen, sehe ich Patienten mit Leukämien und Lymphomen im Wesentlichen, auch manche noch seltenere Diagnosen. Und in der Sprechstunde ist das genauso.
Lassen Sie uns etwas genauer hinschauen, was dieses CCCZ, dieses Comprehensive Cancer Center Zürich, genau macht. Worin besteht die Besonderheit dieses Zentrums?
Also ein sogenanntes Comprehensive Cancer Center ist eben umfassend. Und was bedeutet das? Das ist eine Dachorganisation, in der sowohl die klinische Versorgung von Patienten stattfindet, in der aber auch die Forschung stattfindet und in der auch die Lehre und die Unterstützung der nächsten Generation von Führungspersönlichkeiten stattfindet. Zusätzlich ist im Comprehensive Cancer Center es auch gegeben, dass wir die Öffentlichkeit informieren und auch Patienteninformation betreiben und auch Patientengruppen involvieren. Das heißt eben sowohl die Versorgung als auch die Forschung als auch die Lehre, sowohl bei Studenten, aber auch bei der Öffentlichkeit, Patienten. Und das kommt natürlich zusammen, das sind keine Parallelstrukturen, sondern es ist so, dass das eng verwoben ist. Wir können von Patienten lernen, was wichtig ist, zu beforschen und voranzubringen. Wir können von der Grundlagenforschung lernen, welche Möglichkeiten es gibt, tatsächlich in die Translation, in die Umsetzung zu gehen. Und von den Patienten selber lernen wir natürlich jeden Tag. Ich sage immer, ein Motto, das ich habe, ist, der Patient hat im Zweifelsfall immer recht. Man muss den Aussagen nachgehen. Und im Comprehensive Cancer Center kommen all diese Aspekte zusammen. Es ist ein Zusammenschluss aller Fachdisziplinen, die sich um Krebs kümmern.
Als da wären, was muss ich mir vorstellen, aller Fachdisziplinen?
Also grob kann man ja sagen, es gibt drei Arten der Tumorbehandlung. Einmal durch die operativen Fächer. Man eliminiert, schneidet Tumoren heraus. Heute übrigens auch präzisionsmedizinisch. Die Eingriffe sind ja immer selektiver. Man kann Tumoren bestrahlen, um sie in der Größe zu reduzieren oder zu eliminieren. Auch da, Präzisionsmedizin, die Bestrahlung wird immer selektiver und generiert immer weniger Fluorschaden im umliegenden Gewebe. Und natürlich die medizinische Onkologie, die dann Pharmakotherapie, also medikamentöse Therapie macht. Das sind so die drei Säulen. Und zur Frage, wer engagiert sich da? Natürlich alle Fachdisziplinen, die in den schneidenden Fächern sich um Tumore kümmern. Also ist die Viszeralchirurgie, die Thoraxchirurgie, die Urologie, die Gynäkologie, all die sind ja involviert bei der Behandlung von Tumoren. Das spielt nicht in jeder Klinik die gleich große Rolle. In manchen Fächern ist das ein zentrales Thema, in manchen ist es eben nebensächlicher. Und dann als wichtige große Fachdisziplin eben die Strahlentherapie, die über 90% Tumorbehandlung macht, und dann die medizinische Onkologie, die quasi zu 100% sich um die Tumortherapien kümmert. Die sind alle involviert und die kommen in organspezifischen Zentren zusammen. Also im Spital haben wir 17 sogenannte Tumorzentren. Dort, wenn wir wieder auf das Beispiel von vorher zurückkommen, zum Beispiel wenn es um einen urologischen Tumor geht oder eben den häufigen Männertumor, Prostatakarzinom, dann kommt dort Urologie, Strahlentherapie, medizinische Onkologie zusammen bei einer Neudiagnose und berät, was ist für diesen Patienten entsprechend Leitlinien die beste Therapie? Soll er operiert werden, bestrahlt werden oder eben in Anführungsstrichen nur eine Medikamentenintervention erhalten? Das heißt, es gibt den Abgleich und so kann man sich das fürs Brustzentrum vorstellen, für viszeral, also Bauchtumoren, also Darmtumoren zum Beispiel. So kann man sich das für Leukämien, Lymphome vorstellen. Überall kommen die unterschiedlichen Fachexperten zusammen, um Patienten individuell zu entscheiden, entsprechend Leitlinien, welche Therapie zu dem gegebenen Zeitpunkt die optimale ist.
Wir haben gesagt, Krebs wird heute auch aus molekularer Sicht verstanden. Was hat denn ein Lungenkrebs mit einem Dickdarmkrebs oder einem Brustkrebs gemeinsam? Für mich scheint das irgendwie weit auseinander zu liegen. Für Sie zeigen sich neue Gemeinsamkeiten.
Wir haben ja etwa 1% unseres Genoms kodiert Proteine, also Eiweiße. Und ein großer Teil des Genoms ist eigentlich nicht aktiv in der Generierung von Molekülen, die für die Zelle eine wichtige Rolle spielen, aber hat wichtige regulatorische Funktionen. Wenn wir uns jetzt mal auf die 1% des Genoms konzentrieren und sagen, da gibt es 20.000 Eiweiße, dann ist ein Teil dieser Eiweiße dazu gemacht, um Zellwachstum zu unterstützen, Zellmigration, also Zellwanderung zu unterstützen etc. Die müssen zu notwendigen Zeitpunkten aktiv werden, um Geweberegeneration zu ermöglichen. Überhaupt Gewebewachstum, Geweberegeneration, Wundheilung. Und die müssen dann aber auch wieder abgeschaltet werden, wenn das Gewebe regeneriert ist oder die Wunde geheilt ist. Und bei Krebs ist es eben so, dass innerhalb dieser 20.000 Proteine, einzelne Proteine, Veränderungen erfahren können, die dafür sorgen, dass ihre Aktivität nicht mehr abgeschaltet wird. Also ich weiß nicht, ob Sie noch Pac-Man kennen. Das, eben
das
da
erste
ist sowas, das macht
das
so und da kann man
habe,
da was reinstecken und dann bleibt das stehen. Mhm. Und es gibt Proteine, die sind konstitutiv dann aktiv. Dann wird ein Proto-Onkogen zum Onkogen und ist konstitutiv aktiv. Und das führt zur Zellproliferation.
Vermehrung,
und
ja.
Vermehrung, genau. Und auch zur Migration. Das heißt, die Wanderung, Zelle löst sich aus ihrem Gewebeumfeld und kann eben sogenannte Metastasen, also Absiedlungen, bilden. Und das liegt daran, dass bestimmte Regulationen nicht mehr stattfinden. Und zu Ihrer Frage zurückzukommen, was verbindet denn unterschiedliche Tumorerkrankungen auf der molekularen Ebene? Und da sehen wir eben häufig, dass ein paar dieser potenziellen Krebstreiber in ganz verschiedenen Tumoren konstitutiv aktiv werden. Es gibt beim Melanom eine Mutation, die konstitutiv aktiv ist, die man auch bei der Haarzellleukämie findet, die man auch bei ein paar Kolonkarzinomen aktiv findet. Das heißt, die Treiber der Tumorerkrankung, da sehen wir immer wieder ähnliche oder gleiche Moleküle, die Tumoren antreiben. Und so, obwohl Tumoren in unterschiedlichen Organen angeordnet sind und auch natürlich eine unterschiedliche klinische Symptomatik machen, finden wir eine Reihe, das sind über 100 solche Tumortreiber immer wieder in unterschiedlichen Tumorerkrankungen. Das bringt dann auch wiederum den Punkt auf, dass wenn diese konstitutiv aktiven Moleküle mit einer Intervention selektiv gebremst werden können, dann kann die Therapie auch eine ähnliche sein, die Systemtherapie bei verschiedenen Tumoren. Also ähnliche Medikamente können selektiv, wenn die Veränderung vorhanden ist, auch aktiv sein.
Also wenn am Anfang die Ursache ähnlich ist, eben so ein molekularer Unfall könnte man eben vielleicht sagen, dann könnte auch die Therapie, ob schon in völlig verschiedenen Organen, die Therapie ähnlich sein. Das könnte man so zusammenfassen, was Sie jetzt erklärt haben.
Das ist richtig, oder? Heute sind wir nach wie vor in sogenannten Tumorzentren organisiert, die eben das Organ in den Mittelpunkt stellen, Brustzentrum, Prostatazentrum. Aber innerhalb dieser Organe gibt es eben Pathways, Wege, die ähnlich sein können in der Aktivierung. Und es gibt durchaus auch Kolleginnen und Kollegen, die sagen, ja, eigentlich sollten wir uns um die Signaltransduktions, also diese Kaskaden von Informationen, die in der Zelle aktiv sind, die sie zu einer Tumorzelle machen. Wir könnten uns auch in Gruppen treffen, wo wir gar nicht mehr auf die Organe gucken, sondern auf die Signalwege, die verändert sind. Nun ist es so, dass natürlich wie immer nicht so niedrig komplex ist, wie ich es gerade dargestellt habe, sondern es ist häufig eine Kombination an Veränderungen, die letztlich zu einer Tumorerkrankung führt. Es gibt eine erste Läsion, eine Aktivierung, eine zweite, dritte, vierte, fünfte. Zum Beispiel bei den akuten Leukämien im Schnitt 4 bis 6 solche Veränderungen. Und dann gibt es wieder jede Menge, die zu kombinieren. Also es wird schon sehr komplex. Deswegen denke ich, dass diese Vorstellung, dass man sich in Pathways organisiert, wahrscheinlich noch nicht so bald zu einer Realisierung kommen wird. Außerdem geht der Patient natürlich mit dem Problem eines Organs zum Arzt. Und da brauchst du halt eine hohe Fachexpertise auch.
Jetzt streichen Sie ja nicht auch Gemeinsamkeiten verschiedener Krebsarten hervor, aber gleichzeitig habe ich von Ihnen auf der Webseite gelesen, kein Krebs ist wie der andere. Also ist er am Schluss doch etwas sehr Individuelles. Wie muss ich das vereinbaren? Einerseits die Gemeinsamkeiten suchen, andererseits aber ist jeder Krebs in jedem Patient unter den gegebenen Umständen doch wieder etwas sehr Eigenständiges. Ja. Wie habe ich das zu verstehen?
Also ich glaube, das ist ja etwas, was wir eigentlich alle wissen. Der Mensch ist ein Individuum. Wir sind alles Menschen, aber wir wissen sehr wohl, dass wir alle auch sehr unterschiedlich sind. Und in diesen Unterschieden entstehen dann wieder Tumore. Die sind auch wieder sehr unterschiedlich. Eigentlich kann man sagen, es gibt ja mehr Tumore als Individuen mit Tumorerkrankungen. Weil selbst wenn ein Tumor entsteht, dann ist das ein dynamischer Prozess. Der Tumor bleibt ja nicht statisch, sondern auch der entwickelt sich weiter. Es ist eigentlich Evolution im Zeitraffer. Ja, denn
Sie haben mal gesagt, Tumore sind wie der Preis, den wir für die Evolution bezahlen.
Ja, dazu kann ich auch noch was sagen. Wenn ein Tumor entsteht auf dem Boden von Mutationen, es braucht immer irgendeine Veränderung in diesem Genom, dass der Tumor dann entsteht und wächst. Dann diversifiziert er sich auch über die Zeit. Wenn man eine Tumorerkrankung nimmt und die metastasiert ist, also sich ausgesät hat und an verschiedenen Stellen wächst, und wenn man diese Metastasen wiederum biopsiert, dann findet man, dass nicht alles gleich ist. Es gibt praktisch Gründungsmutationen, die dazu führen, aber dann kommen zusätzliche Mutationen dazu. Und ein Tumor hat aufgrund seines schnellen Wachstums und der genetischen Instabilität häufig die Tendenz, dass in Metastasen wieder neue Mutationen entstehen. Das heißt, es gibt diese Evolution im Zeitraffer. Und deswegen die Aussage, es gibt eigentlich mehr unterschiedliche Tumoren, als es Menschen mit Tumoren gibt, weil innerhalb der Tumore auch wieder eine Diversifizierung stattfindet. Das ist auch das, was zur Therapie letztlich das Problem bereitet. Denn wenn dann therapiert wird und man eine Läsion angeht, aber gleichzeitig eine andere entsteht, die eine Resistenz hat gegenüber der Therapie, dann bildet sich das halt heraus. Und das kennt man auch als Laie, dass es heißt, okay, zuerst hat es gut angeschlagen, aber dann kommt es wieder und dann spricht es auf die gleiche Therapie nicht mehr so gut an. Da muss man die Therapie ändern und man versucht, dieser Evolution da gerecht zu werden. Und die Frage, die Sie gerade gestellt hatten, wo wir uns mal unterhalten hatten, war, warum haben wir Tumorerkrankungen? Und eine mehr übergeordnete Antwort kann sein, dass unser Genom eben nicht komplett stabil ist. Das hat auch einen Vorteil, denn es erlaubt Evolution. Wenn alles komplett fix geschrieben wäre, würden wir heute anders aussehen, als das vor vielen, vielen Jahren der Fall war. Also wir können Evolution oder Evolution ist erlaubt, ist sogar erwünscht, damit Spezies überlebt. Aber dazu braucht es ein bisschen genetische Flexibilität. Und das haben wir und das ist gut. Nun leben wir heute halt wesentlich länger als unsere Reproduktionszyklen. Das eigentlich erfordert, das ist auch schön. Aber Krebs ist in der Regel eben eine Erkrankung des Alters. Und im Alter kann diese genetische Instabilität spürbar werden, in dem Sinne, dass eben Zellen, die einen Proliferationsvorteil haben, vielleicht nur einen geringen, über die Zeit mehr Raum gewinnen und dann passiert vielleicht ein zweiter genetischer Unfall und ein dritter und ein vierter und am Schluss führt es dann zur Entwicklung von Tumoren. Wir wissen heute, wenn wir junge Menschen Gewebe genetisch untersuchen und bei älteren Menschen genetische Untersuchungen machen, dass sozusagen eine gewisse klonale Dominanz im Gewebe auftritt. Es ist nicht mehr so breit gefächert, sondern es engt sich etwas ein und aus dieser klonalen Dominanz können dann auch Tumore entstehen. Also insofern ist es richtig, dass wahrscheinlich die Entstehung von Tumoren auch ein Preis ist, den wir dafür zahlen, dass Evolution möglich ist.
Jetzt schauen wir uns ein bisschen konkreter an, wie das CCCZ sich organisiert, um eben die Tumortherapie individueller zu machen. Krebs ist ein sehr, sehr vielschichtiges Thema, schon auf molekularer Ebene. Jetzt haben Sie ja diese Infrastruktur oder die Organisationsform des Comprehensive Cancer Centers aufgebaut. Wird da jede Patientin, jeder Patient, der mit Krebs in eines der angeschlossenen Spitäler kommt, in einem riesigen Gremium angeschaut oder wie muss ich mir das vorstellen?
Also in der Tat muss man sich so vorstellen, dass jeder Patient mit einer Erstdiagnose in einem Tumorboard besprochen wird. Das heißt, all diese 17 Organzentren machen wöchentliche Tumorboards, die gehen in der Regel so um die 2 Stunden. Und da wird die Liste der Neudiagnosen, die am Zentrum gestellt werden, komplett abgearbeitet. Das heißt, wenn man sich dort diese Tumorzentren anschaut, dann werden jede Woche eine große Menge an Patienten durchdiskutiert. Da gibt es niedrigkomplexe Fälle, wo man sagt, das folgt eben einem guten Standard. Und dann gibt es hochkomplexe Fälle. Und hier sprachen wir von den Erstdiagnosen. Dann ist es natürlich so, dass die Behandlung mit voranschreitender Erkrankung oder dem Wiederauftreten der Erkrankung komplexer wird. Und auch dort werden Fälle dann in diesen Boards vorgestellt. Und dann gibt es die Erkrankungen, die besonders ungünstig laufen, die besonders komplex sind. Und die werden dann nochmals in einem ganz spezifischen molekularen Board besprochen, wo man fragt, gibt es denn Tumorvulnerabilitäten, also Veränderungen im Tumor, die man durch sehr komplexe Methoden detektieren kann, die unter Umständen die Möglichkeit bieten, dass man mit neueren Therapien, die nicht jetzt der gute etablierte Standard sind, dass man die vielleicht bekämpfen kann. Und es ist klar, dass wenn Sie eine Tumorerkrankung diagnostizieren, ich sage jetzt mal ein Hodgkin-Lymphom mit einer über 90-prozentigen Heilungsrate mit aktuellen Therapien, dass Sie die gut etablierten Therapien anwenden. Aber wenn bei dem Patientin, der Patientin die unglückliche Situation besteht, dass die Erkrankung wiederkommt, man wieder behandelt und sie wiederkommt, dann stellt sich irgendwann die Frage, okay, müssen wir nicht etwas tun? Oder wenn die Chancen auf Heilung immer niedriger werden, müssen wir nicht etwas tun, wo wir nochmal genauer in den Tumor schauen und fragen, gibt es möglicherweise Veränderungen, die neue Ansatzpunkte schaffen, um mit neuen Maßnahmen gegen die Erkrankung vorzugehen. Und das ist ein Klassiker. Die Zulassung von den Medikamenten läuft ja in der Regel auch so, dass man das in vorangeschrittenen Erkrankungen erst testet. Wenn es dann besonders gut wirkt, dann geht man in eine frühere Linie der Therapie, bis es am Schluss in der Erstlinie von der Therapie ankommt.
Also die in Anführungszeichen einfachen Fälle, die werden mit Standardmethoden angegangen. Und wenn es dann nicht anschlägt, die Therapie nicht erfolgreich ist, dann rückt es wie sozusagen in eine höhere Hierarchie der Zusammenarbeit in diesem CCCZ. Aber das Ganze klingt für mich doch ein bisschen nach großer Administration, nach vielen Sitzungen. Wie garantieren Sie die Geschwindigkeit der Behandlung bei ernsten Fällen?
Ja, also es gibt natürlich den medizinischen Notfall. Der wird sofort behandelt. Da muss man nicht zu einem Board. Ja, also, aber das,
also die Struktur ist dann nicht wichtiger als die Krankheit.
Nie ist die Struktur wichtiger als der Patient oder die Erkrankung. Manchmal braucht es schnelle Maßnahmen. Man wartet nicht auf einen Tumorboardbeschluss und tut dann nichts. Aber es ist ja häufig so, sprechen wir mal von einem Dickdarmtumor, der sich manifestiert, das durch einen Darmverschluss. Und dann muss natürlich gehandelt werden und da geht es um Stunden und da werden die chirurgischen Fächer in der Regel aktiv und kümmern sich darum, das akute Problem zu beheben. Aber dann gibt es die Histologie, wenn es ein Tumor war, die man sich anschaut und dann stellt man sich die Frage, wo war das genau? Ist die Erkrankung lokal oder sind Lymphknoten befallen oder gibt es sogar Fernmetastasen, also diese Aussaat ins Gewebe? Und das wird dann zusammen ins Tumorboard gebracht und die verschiedenen Fachdisziplinen schauen sich das an.
Was würden Sie sagen, wie viel Prozent der Erstdiagnosen lassen sich auf dem herkömmlichen Standardweg heilen und wie viele Prozent der Fälle müssen dann in diesen ausgeklügelten Prozess der verschiedenen Tumorboards gehen?
Also nochmals, alle gehen in die Standard-Tumorboards, jede Erstdiagnose. Und wenn, da muss ich aufpassen, dass es nicht vermengt wird. Ich sprach dann vom molekularen Tumorboard in vorangeschrittenen Fällen, wo man eben, oder komplexen Fällen, wo man das dann dort noch bespricht, nachdem der Tumor noch sehr, sehr aufwendig zusätzlich analysiert wurde, neben dem Standard. Und zur Frage, wie viele können von vornherein geheilt werden, das ist eine Frage, die schwierig zu beantworten ist, weil sie natürlich an der Tumorentität hängt. Also wenn wir davon sprechen, wie divers Tumoren sind, manche Tumore, selbst im ausgebreiteten Stadium, insbesondere der Hämato-Onkologie, lassen sich mit 90%iger Wahrscheinlichkeit heilen. Bei den Tumoren der soliden Organe, wenn die mal metastasiert sind, ist die Heilungsrate relativ gering. Aber wir sprechen ja in der Krebsbehandlung nicht nur von Heilung. Ich glaube, große Fortschritte sind insbesondere dort erzielt worden, wo es um Krankheitskontrolle geht. Dass man bei Menschen, die auch beim fortgeschrittenen Lebensalter eben mit guter Qualität noch relativ lange leben können, indem man selektiv die Tumorerkrankung unterdrückt, ohne viele Nebenwirkungen, sodass man mit der Tumorerkrankung vielleicht länger bei bester Lebensqualität leben kann. Das ist ein wichtiges Ziel.
Sie zielen jetzt schon auf die guten Lebensjahre, die man trotz einer Tumordiagnose haben kann. Das scheint mir wichtig, aber ich möchte es ein bisschen später nochmals aufnehmen. Zuerst noch die Frage, Sie haben gesagt, eben die Tumoren werden immer detaillierter bis auf molekulare Ebene. Proteine werden angeschaut. Das gibt eine riesige Menge an Daten. Das haben wir schon in anderen Ausgaben dieses Podcasts, dieser Podcast-Serie gesehen. Wie behält man da die Übersicht über diese Unmenge von Informationen, die es zu jedem einzelnen Tumor in jeder einzelnen Patientin zusammenkommt? Wie schafft man das?
Das ist richtig, was Sie ansprechen, ist ein Problem. Ja, wir haben einen Wissensberg, der entstanden ist und der sich ständig vergrößert, wo man das Gefühl hat, als Einzelner kann man in den Details eigentlich sich kaum noch zurechtfinden. Und das führt zum einen dazu, dass wir eben hohes Spezialistentum brauchen, um bei den Entscheidungen wirklich Leute zu haben, die sich auf einzelne Erkrankungsentitäten oder Pathways spezialisieren. Zum anderen brauchen wir ordnende Prinzipien und das hat die Medizin ja schon immer gemacht, dass man versucht hat, eben Kategorien, Schubladen, Unterfächer und so weiter zu bilden, mit denen man Ordnung in das alles bringt. Und heute ist es so, dass die Datenmenge eben eine derartige Größe erreicht hat, dass man sich da moderne Methoden wie auch KI zunutze machen kann, um ein Ordnungsprinzip dort hineinzubringen und möglichst viele Daten zu integrieren. Und das gelingt in Teilen schon ganz gut. Aber ist sicherlich ein Entwicklungsfeld, wo die Zukunft zeigen wird, dass da noch viel mehr möglich ist, als wir das heute machen. Soll keine Blackbox bleiben. Ja, am Schluss will man ja auch verstehen, warum eigentlich dann noch eine bestimmte Entscheidung getroffen wird oder eine Empfehlung entsteht. Und wenn die in einer KI, in einer Blackbox entsteht und man das nicht mehr nachvollziehen kann, dann ist es ein Problem. Also es muss irgendwo immer nachvollziehbar bleiben. Aber auch da kann AI auch Hilfestellung leisten. Und in der Medizin, also man fängt an, das zu nutzen. Ich habe auch mal versucht, natürlich anonymisiert, komplexe Diagnosen in AI-Systeme einzugeben und zu fragen, was wäre denn die Therapieempfehlung. Und selbst eben in diesen öffentlich nutzbaren Analysen ist es erstaunlich, wie nah man in vielen Fällen schon an das kommt, was Expertengremien dann letztlich auch empfehlen.
Diese Verwendung von AI, künstlicher Intelligenz, die bringt ja auch juristische, ethische Probleme. Es erfordert aber auch Infrastruktur. Beide Themen haben wir, und das sei ein Hinweis auf andere Podcast-Folgen, beide Themen haben wir im Rahmen von Datendiagnosen, Durchbrüchen ja schon behandelt, möchten wir jetzt hier nicht vertiefen. Aber sehr empfehlenswert die Folge mit Frau Fockinger und Herr Rudin, die genau diese Themen behandeln. Mit Ihnen bleiben wir auf dem Medizinweg. Professor Markus Manns, Leiter des Comprehensive Cancer Centers in Zürich. Sie haben gesagt, eben die künstliche Intelligenz hält immer mehr auch Einzug in Ihre Arbeit. Verändert sich damit das Bild der Ärztin, des Arztes?
Also ich glaube, das Bild der Ärztin und des Arztes verändert sich allenfalls so, wie sich grundsätzlich gesellschaftliche Systeme entwickeln und Umgang miteinander entwickelt. Und da bleiben die Ärzte und Ärztinnen nicht außen vor. Ich glaube, die Grundeinstellung und auch die Empathie oder das, was Menschen in die Medizin treibt, der Wunsch, bei Leiden zu helfen, der ändert sich ja nicht grundsätzlich. Es ändern sich Umgangsformen, es ändert sich die Technologie, der wir uns bedienen, aber der Umgang miteinander, die Interaktion Ärztin-Patientin bleibt grundsätzlich aus meiner Sicht sehr ähnlich. Was wir haben, ist im Gegensatz zu früher, und das ist gut so, dazu tragen wir auch bei, dass wir viel besser informierte Öffentlichkeit haben, dass wir viel besser informierte Patientinnen haben. Die Zielsetzung ist eben nicht in einem paternalistischen oder maternalistischen Umgang mit dem Patienten zu stehen, sondern dass wir versuchen, eine partnerschaftliche Beziehung, bezogen auf die medizinische Versorgung, mit den Patientinnen und Patienten entwickeln, die es eben ermöglichen, dass der Patient einen möglichst hohen Grad der Autonomie hat. Aber selbstverständlich ist es nicht so, dass jetzt der Patient sagt, ja, ich möchte das oder das, sondern es gibt eine klare ärztliche Empfehlung, was getan werden sollte. Die muss gut erklärt werden und in der Regel folgt die Patientin oder der Patient ja auch dieser Empfehlung. Und wenn das für den Patienten nicht passt, dann muss man eben gemeinsam nach einer anderen Lösung suchen. Und die Partnerschaft hört nicht dort auf, wo man keinen Konsens erzielen kann, sondern muss sich dann den Gegebenheiten des Patienten letztlich anpassen.
Aber jetzt haben Sie die künstliche Intelligenz im Alltag der Medizin noch ausgelassen. Wie lernen die jungen, angehenden Fachleute diesen Umgang mit diesem neuen Tool?
Gut, ich glaube grundsätzlich auch da sehe ich jetzt keine Spezifika in der Medizin, sondern ich sehe es auch bei meinen Kindern, die benutzen AI schon, wenn es um Fragen in der Schule geht, die bearbeitet werden sollen. Und ich sehe es bei den Medizinstudentinnen eben auch, dass komplexe Inhalte dann schnell über die AI in Bullet Points zusammengefasst werden. Und ich glaube, das ist sehr gut, ja, weil es manchmal dafür sorgen kann, dass oder man sagt immer, vor lauter Bäumen sieht man den Wald nicht mehr. Und da kann dieses ordnende Prinzip, das kann da sehr gut helfen, es auf die wesentlichen Aspekte runterzubrechen. Ja, das ist, wie wenn wir uns unterhalten und ich schweife in Details ab, die vielleicht nicht interessant sind. Da kann man dann sagen, ja jetzt wäre es doch gut, wenn man nochmal sagen würde, um was geht es eigentlich, was sind die Kernpunkte? Und da ist es eben extrem hilfreich. Und das findet in der Medizin eben auch statt. Aber man muss dann auch in der Lage sein, auch im Zweifelsfall ins Detail einzusteigen. Das darf nicht vergessen werden, sonst wird es immer flacher. Ja, und ich glaube, das ist die Herausforderung, aber ich bin eigentlich zuversichtlich, dass man dem auch gewachsen sein wird. Und ich sehe auch bei den jungen Medizinern, die extrem gut ausgebildet sind in der Theorie, dass das gut gelingen kann.
Gehen wir nochmals zurück zum Standort Zürich mit diesem CCCZ. Frau Beck-Schimmer hat es gesagt, man ist früh dran in dieser Entwicklung im Vergleich mit anderen Spitälern. Ihnen liegen zwei Projekte, die Sie als Leuchtturmprojekte in diesem Zusammenhang bezeichnen, noch besonders am Herzen. Wodurch zeichnen sich diese aus, diese Projekte?
Vielleicht können wir exemplarisch zwei erwähnen, die eben existieren, weil hier sich bestimmte Grundlagenforscher und klinische Forscher zusammengefunden haben, um eine selektive Thematik nach vorne zu bringen. Und ein beispielhaftes Leuchtturmprojekt beschäftigt sich mit der Frage, inwiefern Bakterien, die mit uns und auf uns leben, insbesondere im Dickdarm, wie die dazu beitragen können, dass Tumortherapien besonders effizient sind.
Also Bakterien, die eigentlich okay sind, wenn sie da leben, oder? Die Bestandteile unseres...
Also eben das sogenannte Mikrobiom, etwa 200 Gramm Bakterien leben mit uns, auch so, wie wir hier sitzen. Und die haben natürlich einen Metabolismus und eine Aktivität. Und wenn die mit uns leben, dann ist es eigentlich wie ein Organ, das uns hilft, gut zu leben. Bakterien auf der Haut, Bakterien im Darm. Wenn der Darm keine Bakterien hat, das weiß man auch aus Antibiotikatherapie, dann ist es häufig nicht so gut. Also wir leben mit Bakterien und das ist ein breites Spektrum. Je breiter das Spektrum eigentlich, desto besser. Und was man festgestellt hat, ist, dass bestimmte Immuntherapien unterschiedlich effizient sind in Abhängigkeit von der Zusammensetzung dieser Bakterien auf dem Körper und insbesondere der Bakterien im Dickdarm. Und dieses Projekt zum Mikrobiom und zu Tumortherapien untersucht die Interaktion und versucht einzugreifen, indem das Mikrobiom so ausgerichtet wird, insbesondere des Darmes, dass bestimmte Immuntherapien besser funktionieren. Und das ist hochinteressant, weil man kann das Mikrobiom untersuchen, kann feststellen, wie das zusammengesetzt ist, was für ein Spektrum an Bakterien dort ist. Und man stellt fest, dass bei bestimmten Individuen mit einer bestimmten Zusammensetzung bestimmte Immuntherapien sehr gut funktionieren und bei anderen eben nicht. Und was man in präklinischen Modellen feststellen konnte, ist, dass wenn man das Mikrobiom von zum Beispiel Mäusen nimmt, bei denen die Immuntherapie besonders gut funktioniert und das Mäusen gibt, wo die Immuntherapie nicht so gut funktioniert, dass dann nach Übertragung des Mikrobioms in der Maus, wo es vorher nicht gut funktioniert hat, es dann auch gut funktioniert. Und der Analogieschluss ist im Prinzip, dass das bei Menschen ja auch möglich sein könnte, dass bestimmte Zusammensetzungen von Bakterien dazu führen können, dass eben andere Therapien, Immuntherapien dann besser wirken. Und das wird in dem einen Leuchtturmprojekt untersucht. Das andere Leuchtturmprojekt, das man vielleicht auch beispielhaft nennen kann, ist ein Projekt, wo es darum geht, dass Immunzellen reprogrammiert werden, um Tumorzellen zu erkennen. Da wird auf Immunzellen, die aus dem Körper rausgenommen werden, genetische Eingriffe werden, Oberflächenrezeptoren exprimiert, die dann in der Lage sind, an Tumorzellen anzudocken und die umzubringen. Das heißt, ein Engineering eigentlich, eine Veränderung von körpereigenen Zellen, die dann zurückgegeben werden, damit sie selektiv Tumorzellen eliminieren.
Es klingt fast ein bisschen nach Science Fiction. Man nimmt Zellen aus dem Körper, verändert sie so, dass sie eine Arbeit ausführen, die sie sonst nicht ausführen, gibt sie zurück in den Körper und diese Zellen sind dann dazu da, einen Tumor zu bekämpfen.
Das ist richtig, ja. Das ist, man nutzt sozusagen bekannte Mechanismen der Immunologie und stellt sie auf neue Art zusammen und erzeugt dadurch eine Effektivität, die in der Natur in der Art und Weise nicht kombiniert vorkommt.
Bis wann denken Sie, Mikrobiom verpflanzen, diese speziellen Zellen manipulieren, wieder implantieren? Bis wann werden solche Methoden Standard?
Was man sagen kann, ist, dass solche Methoden in der Klinik schon angewandt werden, dass auch eben große Versuche laufen, dass in Einzelkomponenten, zum Beispiel bei diesen sogenannten CAR-T-Zellen, das auch schon ein Standard in einer bestimmten Situation ist, aber noch nicht Standard in anderen Situationen. Das heißt, wie immer in der Entwicklung wird es so sein, dass sowas mit hoher Wahrscheinlichkeit in 5 Jahren in einer bestimmten Situation der Standard ist, aber nicht generalisiert für alle verfügbar sein wird, weil es eben auch nicht bei allen wirksam sein wird, weil die Krebsarten eben so unterschiedlich sind, dass nicht der gleiche Ansatz überall zum Erfolg führen kann.
Professor Markus Manz, Leiter des Comprehensive Cancer Centers in Zürich. 3 kurze Fragen, 3 kurze Antworten. Welches ist der am besten zu behandelnde Krebs heute?
Das ist wahrscheinlich der kleine, oberflächliche, weiße Hautkrebs, den wahrscheinlich jeder 80-Jährige plus auf der Stirne hat.
Welches ist der Krebs, bei dem man in den letzten Jahren am meisten Fortschritte gemacht hat in der Behandlung?
Wenn wir die soliden Tumore anschauen, dann denke ich, dass der schwarze Hautkrebs ein Krebs ist, bei dem enorme, unerwartete Fortschritte durch die Immuntherapie erzielt wurden.
Und welcher Krebs macht Ihnen am meisten Sorgen?
Eine der Krebsarten, die mir am meisten Sorgen machen, ist der Bauchspeicheldrüsenkrebs.
Danke, dass Sie diese Challenge angenommen haben. Sie sind ja auch Sportler, habe ich gehört. Ich habe mit einer Bekannten im Vorfeld dieses Podcasts über das Thema gesprochen und die hat gesagt, und ich möchte Sie mit dieser Meinung konfrontieren, die hat gesagt, was nützt es, wenn man Tumore durch all diese neuen Methoden so frühzeitig erkennt und eingreift? Tumore können auch von selbst verschwinden. Was würden Sie dieser Frau sagen?
Also wir haben ja über Prävention und frühzeitiges Eingreifen in dem Podcast bisher nicht viel gesprochen. Und ich glaube, das ist natürlich ein wesentlicher Teil der Krebsmedizin, dass man gar nicht erst dazu kommt, dass das Problem auftritt. Und zur spezifischen Frage, dass Tumore selber verschwinden, wenn es Tumore sind, die unterhalb jeglicher Detektionsschwelle sind, dann wissen wir das eigentlich nicht genau. Wenn Tumore detektiert werden, dann freue ich mich, wenn es vielleicht Einzelfälle gibt, wo die mal verschwinden von selber. Meine Erfahrung ist allerdings, dass das nicht die Regel ist, sondern dass, wenn ein Tumor sich manifestiert, dass er dann in der Regel weiter wächst und nicht von selber verschwindet.
Also es wäre eine schlechte oder nicht eine gute Idee, auf das Selbstverschwinden des Tumors zu hoffen, wenn man ihn mal entdeckt hat, ob schon es möglich ist. Aber es ist keine gute Idee in Ihrer Meinung.
Das ist eine ganz schlechte Idee und ich glaube auch nicht, dass der Grad der Evidenz dafür hoch ist, dass das tatsächlich stattfindet. Ich weiß nicht, wo sozusagen diese Wahrnehmung herkommt. Also wir alle kennen wahrscheinlich Tumorpatienten mittlerweile und mein Eindruck ist, dass die, wenn sie sich mal als Tumoren manifestieren, eben nicht von selber verschwinden.
Sie haben die Vorsorge, die Prävention auch angesprochen. Was sind die wichtigsten Maßnahmen bei der Prävention und bei der frühzeitigen Erkennung von Tumorerkrankungen?
Auch da werde ich versuchen, eine differenzierte Antwort zu geben. Und das mache ich sehr pointiert. Ich glaube, man darf sagen, dass 60-70% der Tumorerkrankungen auftreten, ohne dass man etwas selber dazu beitragen kann, dass sie auftreten
oder
nicht
Genetik,
auftreten.
Oder?
Also eben im modernen Sprachgebrauch sagt man Tough Luck, ja, also Pech gehabt. Ja. Und dann gibt es die Tumoren, wo man schon durch entsprechende Verhaltensweisen was dazu beitragen kann, dass die Wahrscheinlichkeit, dass sie auftreten, halt wesentlich höher sind. Und da kann man den anderen Ausdruck verwenden und sagen, your fault, ja, selber schuld. So pointiert möchte ich das nicht handhaben. Aber wir wissen ja alle, dass es bestimmte Arten gibt zu leben, die eben die Wahrscheinlichkeit für Tumorerkrankungen erhöhen. Und da ist es ganz einfach, viel Sonnenbaden trägt dazu bei, dass die Wahrscheinlichkeit für Tumor der Haut insbesondere nach oben geht. Viel Rauchen erhöht die Wahrscheinlichkeit für Lungenkrebs. Man kann auch ohne Rauchen Lungenkrebs kriegen, aber die Wahrscheinlichkeit ist viel, viel höher, wenn man raucht. Und es gibt ein paar Raucher, die keinen Lungenkrebs bekommen, selbstverständlich. Ja, es ist immer eine Verteilung. Und ein dritter Punkt ist eben Ernährung und Zufuhr von Noxen wie Alkohol, die halt auch die Erkrankungsrate deutlich nach oben bringt. Also Vermeiden von Noxen ist sicherlich ein wichtiges Element auf der beeinflussbaren Seite. Und das andere ist, dass man dann auch einen Lebensstil pflegt, der mit Bewegung verbunden ist, der nicht mit Übergewicht verbunden ist und der mit einer diversen Ernährung verbunden ist, ohne dass man fanatisch sich auf irgendwie eine Sache konzentrieren muss. Aber das ist eigentlich das, was man tun kann, um die Wahrscheinlichkeit für Tumorerkrankungen zu reduzieren.
Wenn ich Sie als gesundheitsbewussten, gesunden, sportlichen Mediziner, der sich um Krebserkrankungen kümmert, herausfordern, müsste man Rauchen nicht einfach verbieten, dann hätten wir schon riesige Mengen Krebsfälle weniger.
Also wenn man das so betrachtet, dann wäre das wahrscheinlich eine sinnvolle Maßnahme. Auf der anderen Seite denke ich als Bürger, Mensch und Arzt auch, dass wir auf Einsicht hoffen müssen. Wenn wir beim Rauchen anfangen, dann ist das nächste der Alkohol. Das übernächste ist, dass bestimmte Sportarten verboten werden oder die Krankenkasse nicht mehr dafür aufkommt. Da bin ich also fundamental dagegen.
Ganz klare Aussage, Professor Markus Manz. Ihr Großvater ist, wie gesagt, an Prostatakrebs gestorben. Sie haben gezeigt, wie man heute Tumoren besser erkennt, übergeordnet erkennt, besser behandeln kann. Was denken Sie, wie viel länger hätte Ihr Großvater noch gelebt mit der richtigen Behandlung? Er ist vor 40 Jahren etwa gestorben. Wie lange würde er heute mit Krebs, mit Tumor noch leben können, gut leben können?
Das ist eine wichtige Frage. Ich maße mir nicht an zu behaupten, dass er mit einer heutigen Therapie zwingend länger gelebt hätte. Ich nehme es an, aber man weiß es natürlich für den Einzelfall nicht. Was ich aber schon mit hoher Sicherheit glaube, ist, dass eine umfassende Betrachtung des Patienten, meines Großvaters, durch verschiedene medizinische Disziplinen zu einem sinnvolleren Behandlungsweg geführt hätte, der mit weniger Leiden verbunden gewesen wäre. Wie viel Lebensverlängerung tatsächlich erzielt worden wäre, weiß ich nicht, aber eben in Sachen Lebensqualität wäre sicherlich einiges besser gelaufen. Und da möchte ich vielleicht die Gelegenheit nehmen, auch zu sagen, dass für mich die Krebsmedizin ja nicht dort aufhört, wo wir sagen, jetzt haben wir eigentlich keine Mittel mehr, eine Tumorerkrankung zu bekämpfen, sondern die Medizin hört halt dort auf, wo das Leben aufhört. Und gerade im Sektor der qualitätsverbessernden Maßnahmen, lebensqualitätsverbessernden Maßnahmen, auch im Sektor der Palliativmedizin, ist das heute eine andere Welt, als sie es vor 40 oder 50 Jahren war. Und auch das, finde ich, ist ein Riesengewinn. Auch dafür ist das Comprehensive Cancer Center da. Ich sage zu den Patienten immer, auch wenn wir ihnen nichts mehr anzubieten haben, um die Tumorerkrankung zu reduzieren, wir haben ihnen auf jeden Fall gute Medizin anzubieten, die dafür sorgen soll, dass das, was zu Ende geht, eben erträglich ist.
Und gute Jahre sind.
Gut, wenn man jetzt war ich sozusagen schon ganz am Ende angekommen, weil Sie von meinem Großvater sprachen, aber ein wesentliches Ziel der Präzisionsmedizin ist eben, die Tumoren so selektiv und präzis zu unterdrücken, dass man eigentlich von der applizierten Therapie ansonsten wenig merkt. Und wenn Sie heute im Tram sitzen und da andere Menschen sitzen, dann sehen Sie denen nicht mehr an, dass sie unter Umständen Tumorerkrankung haben, wo Sie vor 40, 50 Jahren vielleicht die Leute da gar nicht gesehen hätten oder die in einem Zustand gesehen hätten, wo es unmittelbar evident gewesen wäre, dass sie eine schwere Tumorerkrankung haben und eben bestimmte Arten der Therapien bekommen. Das heißt, ja, die Lebensverlängerung ist ein Ziel und eben die Qualität des verbleibenden Lebens zu verbessern durch selektive Therapien, das ist ein großes Ziel und das funktioniert schon ziemlich gut.
Professor Markus Manz, ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch. Ja, Beatrice Beckschimmer, Sie als Direktorin der Universitären Medizin Zürich, wohin geht für Sie die Reise in der Onkologie?
Ich glaube, wir haben jetzt sehr viel gehört. Ich bin absolut fasziniert von der Präzisionsonkologie und ich würde einfach meinen, wir setzen die Reise weiter. Das ist weiterhin eine Herausforderung. Krebs. Wir haben gehört, es gibt so viele verschiedene Krebsarten, die auch immer wieder kommen, trotz Therapie, Ableger, Metastasen, die sich bilden. Wir haben die einzelnen Patientinnen und Patienten. Das ist eine Riesenherausforderung. Und ich glaube wirklich, das ist sehr schön auch beschrieben worden, das Comprehensive Cancer Center, dieses Dach, das wir haben, das ist außerordentlich wertvoll, weil wir eben Grundlagenforschung, translationale Forschung, klinische Forschung betreiben. Patientinnen werden behandelt, es erfolgt eine Diagnostik, eine Therapie. Wir haben auch gehört, oft sehr, sehr erfolgreich. Wir bilden Leute aus, zukünftige ÄrztInnen. Wir bilden Leute aus im Sinn von Weiterbildung, also Fachärztinnen, Fachärzte. Und das erfolgt eben unter diesem Dach wirklich interdisziplinär. Das hat man auch sehr schön gehört und das scheint mir ganz wichtig zu sein. Jetzt, wohin geht die Reise oder was machen wir weiter? Es gibt zwei Aspekte in Bezug auf das Comprehensive Cancer Center, die mir auch persönlich sehr wichtig sind. Das erste ist, die Finanzierung muss nachhaltig sein. Wir haben ja immer wieder in den Institutionen die Idee, eben jetzt müssen wir die Strategie ändern und so, das kann man ja auch machen. Aber hier ist es ganz, ganz wichtig, dass wir auch den Leuten, die da engagiert sind in diesem Comprehensive Cancer Center, ein Zeichen geben, dass wir eben nachhaltig investieren. Das ist für einen Standort von großer Bedeutung, damit wir eben Leuchttürme haben, nicht nur die Projekte, sondern das Cancer Center selber. Das Zweite ist, die Leadership in den verschiedenen Institutionen hat ja auch immer wieder die Idee, okay, wir investieren, wir finanzieren und wir gestalten mit. Und das sehe ich ein bisschen anders. Ich glaube, das ist richtig, wir investieren, wir haben diesen Fokus, aber wir sollten die Expertinnen und Experten im Lead lassen, wie sie das gestalten. Wir haben von Herrn Manz gehört, wir haben diese verschiedenen Tumorzentren, man könnte es eben auch anders organisieren. Wer weiß, das ist auch ein bisschen in Frage gestellt worden, ob das weiterhin so bleibt oder eben ob man sich dann auf irgendwelche molekularen Ebenen trifft in Bezug auf diese verschiedenen Tumoren. Und ich denke, wichtig ist eben, wir kommen top-down, wir unterstützen das, aber die Initiativen, das Wissen, die Erfahrung, das kommt wirklich von den Expertinnen und Experten. Und ich glaube, es ist auch schön diskutiert worden, wie können Krebs präziser diagnostizieren, präziser angehen, insbesondere eben auch mit der künstlichen Intelligenz, mit all diesen Daten, die wir haben, und können das Leben von Patientinnen und Patienten verbessern, also die Lebensdauer verlängern und vor allem eben die Lebensqualität verbessern. Und ich glaube, jetzt gehen wir auch einen Schritt weiter. Auch das haben wir gehört. wir sollten eben mit diesem Wissen, das wir da haben, aus dieser Präzisionsmedizin in die Prävention bringen. Also wie kommen wir in den Zustand, dass wir weniger häufig Krebs haben? Und ich glaube, das ist eine große Ausrichtung dieser Reise, diese Präzisionsonkologie weiterzuentwickeln.
Also nicht nur behandeln, sondern auch vorbeugen, ja.
Absolut. Und ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich bei Markus Manz bedanken, dass er sich zur Verfügung gestellt hat für diese spannenden Ausführungen, aber insbesondere auch für seinen Einsatz für unsere Patientinnen und Patienten in der Onkologie, in der Präzisionsonkologie. Wir haben es gehört, er ist nicht nur als Top-Forscher unterwegs, das hat er natürlich nicht von sich selbst gesagt, als Kliniker und als Ausbildner, sondern er engagiert sich wirklich sehr für dieses Comprehensive Cancer Center. Man könnte schon fast sagen, das ist das Manz Center. Wir können uns ja dann überlegen für die Zukunft, wie wir das nennen. Vielen Dank.
Ich schließe mich dem Dank an, Beatrice Beckschimmer, Sie als Direktorin der Universitären Medizin Zürich, die ja auch diesen Podcast ermöglichen im Sinne der Aufklärung der Öffentlichkeit. Besten Dank und Sie, die zugehört haben bei Datendiagnosen Durchbrüche. Wir sehen uns bzw. wir hören uns das nächste Mal. Ich bin Ihr Host, Beat Glocker. Bis dann, auf Wiedersehen.